Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Heute geht's nach Griechenland. Vielleicht ahnen Sie es schon, meine Damen und Herren. Andrea Stopp begrüßt Sie sehr herzlich zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Unsichere Zukunft in der Übersetzung. So hieß dieses Stück des Musikers Chantel. Das ist ein Deutscher mit griechischen Wurzeln. Sie wissen ja, lange sah es unsicher aus für die Griechen aufgrund der Wirtschaftskrise, von der das Land sich noch immer nicht ganz erholt hat. Aber der Tourismus und speziell der aus Deutschland, der bleibt immer eine feste Einkommensbank. In diesem Jahr war das ein wenig anders, denn die hohen Temperaturen hierzulande haben so manchen davon abgehalten, ins noch heißere Griechenland zu reisen. Aber das Land der 6000 Inseln, übrigens werden wir auf eine dann auch noch im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs heute reisen, nach Naxos. Also, das Land der 6000 Inseln ist nicht nur für Strandurlaube gut, denn im Schatten von Sonne, von Meer und natürlich dem historischen Erbe der Antike mausert sich die Hauptstadt Athen immer mehr zu einem kulturellen Zentrum, das seine Besucher mehr als einen Tag lang zu fesseln weiß. Meine Kollegin Brigitte Betz sitzt schon neben mir, war vor Ort und wird uns gleich nach dieser Musik davon berichten.
Τα δυο σου χέρια μια ανάσα, σαν δροσέρι χαρά. Βγήκαν έλα ζάχαρη και μέντα και γλυκό φίλι. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια, φούλη και για ζέμι. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια.
Is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously the flavor of a pleasant duty? No monotony. You walk around, create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty? Just be good to me. Good memories and diaries, images and pain. Is it the spirit and the beauty? Just be good to me.
Arete Ketime war das, eine der bekanntesten Sängerinnen Griechenlands im Duett mit dem deutschen Musiker Chantel. Ja, eine Musik, die Balkanklänge, orientalische und westliche Hörgewohnheiten zu verbinden sucht. Brigitte Bates, herzlich willkommen im Sonntagsspaziergang. Sie haben die Musik für uns herausgesucht. Ist das der Klang von Athen?
Also für mich auf jeden Fall. Der Klang ist modern, er verbindet aber alt und neu. Er verbindet auch Ost und West. East-West hieß das Stück, das wir gerade gehört haben. Wir vergessen ja gerne auch, denk mal, weil die Griechen das nicht so gerne sagen, dass Griechenland, die moderne griechische Kultur auch sehr stark orientalisch geprägt ist. Wir haben das ein bisschen hier gehört. Und davon zeugt vor allem die Musik im Rembetiko zum Beispiel. Später werden wir vom Rembetiko ein Beispiel hören. Der sogenannte griechische Blues, der ist entstanden aus der großen Flüchtlingskrise, die vor fast 100 Jahren stattgefunden hat. Damals, 1922 nämlich, überrannten am Ende des griechisch-türkischen Krieges türkische Truppen unter Kemal Atatürk Smyrna, das heutige Izmir, und vertrieben über 100.000 Menschen. Und diese christlichen Griechen aus Kleinasien, diese Flüchtlinge, insgesamt waren es am Schluss mehr als 1,5 Millionen Menschen, die brachten ihre orientalischen Traditionen mit. In der Musik hat man das im Rembetiko gehört, das hat sich dort niedergeschlagen, entstanden in den Hafenspelunken von Piräus, dem Hafen von Athen, wo die Melancholie zu Hause war. Eine Musik, die ist traurig, die ist spöttisch, die ist aber auch sehr lebenslustig. Und trotz der Popularität, die der Rembetiko nach seiner Gründung, also seiner Entstehung bald hatte, galt er vielen Griechen lange Jahre als nicht gesellschaftsfähig. Das war die Musik der Gescheiterten, der Außenseiter. Aber interessanterweise, aber vielleicht sogar fast folgerichtig, wie ich finde, ist er seit der Wirtschaftskrise, die wir seit ein paar Jahren in Athen haben, in Griechenland haben, wieder populär. Und wer sich da abends in dieser Stadt, sehr lebenslustigen und sehr ausgehfreudigen Stadt, einfach mal treiben lässt und die Ohren offen hält, der wird eigentlich fast unweigerlich kurz oder lang ein Lokal besuchen, in dem die Rebetiko gespielt wird.
Ja, heißt das denn, Brigitte Betz, dass trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es immer noch gibt, dass das Nachtleben boomt oder vielleicht gerade aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten?
Ja, ich würde sagen, nicht nur trotz, sondern gerade deshalb. Es ist auch nicht gerade preiswert. Für uns Deutsche kann man sagen, ist es nicht teuer, aber für die Einheimischen eben nicht billig, abends auszugehen. Aber das sagen die Athener selber, das Ausgehen, das ist eben ein Teil unseres Lebensstils, den wir erst ganz zum Schluss, wenn gar nichts mehr gehen würde, aufgeben würden. Und es wäre auch ein Jammer, wenn die Athener das täten, denn das Leben auf den Straßen von Athens, nicht nur abends natürlich und nicht nur im Sommer, das ist ein Großteil des Charmes, den diese Stadt hat. Ich war vorher fast 25 Jahre nicht mehr dort gewesen und hatte Athen als einen relativ grauen Moloch in Erinnerung, der jenseits der natürlich immer beeindruckenden Akropolis nicht viel Ausstrahlung besessen hat. Aber das hat sich komplett geändert. Man fühlt sich auf Schritt und Tritt gefangen in einer pulsierenden Kreativität, die diese Stadt ausstrahlt. Natürlich immer die beleuchtete Akropolis abends im Blick. Und nicht ohne Grund, obwohl ich diese Begriffe nicht besonders mag, hat man Athen ja schon zum neuen Berlin ausgerufen oder vielleicht auch schon zum neuen Tel Aviv.
Aber woran merkt man das?
Ach, das merkt man zum Beispiel an den vielen originell eingerichteten kleinen Cafés, die nach wenigen Wochen dann schon wieder die Besitzer gewechselt haben. Da trinkt man seinen Freddo Cappuccino. Man merkt es an der kreativen Küche, wo viel ausprobiert wird. Da ist ja eine junge Generation auf der Suche nach ihrer Identität. Und besonders sichtbar, besonders greifbar wird das an den vielen Graffiti, an der sogenannten Street Art, der Straßenkunst, den vielen Bildern, die an den Wänden mehr oder weniger verlassener Häuser zu sehen sind. Natürlich vieles ist kapitalismuskritisch, alles mit hoher Ausdruckskraft, manches comicartig, vieles radikal und von einer so hohen Originalität und Vollkommenheit im Ausdruck, dass längst Stadtführungen angeboten werden, die sich eben nicht nur dieser Form der Straßenkunst widmen. Und so mancher der Graffiti-Künstler, der darf sich inzwischen auch mit Genehmigung von Behörden oder Hausbesitzern verewigen. Das erinnert natürlich sehr stark an die Zeit in Berlin nach dem Mauerfall, aber mir scheint diese Athener-Kunst ausdrucksstärker, präziser auch und bunter zu sein. Und sie speist sich eben auch aus einer tieferen, ja, ich würde schon sagen, existenzielleren Not heraus. Besonders beeindruckt hat mich zum Beispiel ein riesenhaftes, großes Schwarz-Weiß-Wandbild mit einem gesichtslosen Mann, sieht man da mit Schlips und Anzug, der das Geld in einer fast hilflosen Geste nach oben wirft. Also so ein bisschen Ausdruck dieses Finanzkapitalismus, von dem sich viele Griechen immer noch sehr stark gewürgt fühlen, kann man fast das sagen.
Und da sind wir ja fast schon wieder bei diesem Rimbetiko, also wie Sie uns erklärt haben, der Musik der alten griechischen Subkultur, die wieder so modern geworden ist. Offenbar also eine Musik von Menschen, die sich abgehängt fühlen von der Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Und wir hören jetzt Georgos Dalaras, einen der erfolgreichsten griechischen Musiker und Sänger der letzten Jahrzehnte, der einer anderen griechischen Institution, nämlich dem längst verstorbenen Rimbetiko-Sänger Markus Vamvakaris, hier live Tribut zollt mit dem Lied »Deine Wimpern strahlen«. Also es geht, wie sollte es anders sein, um die Liebe.
Spürt man die Begeisterung und das Temperament, deine Wimpern strahlen. Brigitte Betz bei mir im Studio, sie erzählt uns von Athen im Sommer 2019. Sie strahlen auch, es war ein angenehmer Aufenthalt, den Sie dort hatten und interessante Erfahrungen. Also Sie haben uns erzählt, diese Stadt, die nicht schläft, eigentlich nie schläft, wo man diesen Rimbetiko hören kann, Street-Art-Kunst bewundern kann. Was gibt es darüber hinaus an Attraktionen, die man sich nicht entgehen lassen sollte?
Ja, eigentlich alle, die wir als Mitteleuropäer mit Städtereisen verbindet. Besonders beeindruckt hat mich dabei das relativ neue Akropolis Museum. Vor gut 10 Jahren jetzt ist es eröffnet worden am Fuße dieses berühmtesten europäischen Tempelberges, der Akropolis. Und das nimmt ganz kongenial in seiner Architektur die Formen des Parthenon auf, der ja nur 300 Meter Luftlinie oberhalb entfernt steht. Der Schweizer Architekt Bernhard Schumi, der das Museum entworfen hat, der hat ja ganz neue Maßstäbe gesetzt. Das ist ein Bau aus Glas, Beton und Marmor. 25.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, der die vielen tausend Fundstücke der Akropolis in einer sehr klaren Weise und im natürlichen Licht präsentiert, wie ich das noch nie gesehen habe, muss ich sagen. Zugleich ist die Vorhalle über antiken Ausgrabungen errichtet. Das war die Vorgabe der Athener. Da kann man die dann zwischen den eigenen Füßen durchs Glas sehen. Das ist übrigens aber nichts für Leute, die nicht schwindelfrei sind, denn da geht es relativ viele Meter runter. das ist schon in der Architektur große Kunst, die dann noch verstärkt wird durch die Kunst, die man dort eben sieht, die antike Kunst. Und das große Finale, die auch so ein Museum braucht, ist der Saal ganz oben. Das ist die sogenannte Parthenon-Galerie. Die ist, wie gesagt, ausgerichtet parallel zum Tempel, den man dann durch die großen Glasscheiben auch sehen kann. Hat auch ungefähr die gleichen Dimensionen und man geht dann in dieser Galerie am Fries entlang, dem berühmten Parthenon-Fries, das dort aus Originalen und Gipsabgüssen nachgebaut ist und kann dann eben dieses berühmte Fries in einem wunderbaren Licht studieren, eben immer das natürliche Licht, und hat aber dann diese Parallelwirkung mit dem Originaltempel in Sichtweite. Und das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Und leider befindet sich ja ein großer Teil dieses Frieses, die sogenannten Elgin Marbles, im Britischen Museum in London. Und die hätten die Griechen natürlich ziemlich gerne zurück. Und ich denke mal, im Akropolis Museum würden sie auch wirklich in einer sehr würdigen Weise ausgestellt. Die ganze Zeit war die Begründung der Briten, dass sie es nicht zurückgeben. Ja, die Athener haben ja auch nicht den Platz, das richtig so, dieses Weltkulturerbe der Welt auch zu zeigen. Das hat sich inzwischen eigentlich ziemlich geändert.
Könnte ein bisschen eine Ausrede natürlich sein. Aber was wir notieren, dieser Bau kostet Geld, steckt ja jede Menge Finanzkraft auch drin. Und viele Vorurteile sagen ja, Mensch, die haben ja gar kein Geld zu nichts. Aber dass dann doch solche Prachtbauten letztendlich mit viel finanzieller Kraft.
Ja, das hat auch länger gedauert natürlich, das Museum dann aufzubauen, als eigentlich geplant war. Eigentlich sollte es schon 2004 fertiggestellt sein. Also das hat natürlich nicht ganz
eine Weile gedauert, ja.
Das hat gedauert, ja.
Also die Antike auf jeden Fall. Mir fällt bei der Gelegenheit an, das letzte Mal, dass ich in Athen war, das war bei der Abiturreise. Man fuhr halt aus dem humanistischen Gymnasium nach Athen, um all dieses eben auch wirken zu lassen, was die Antike uns geschenkt hat. Ist weiter ein Anziehungspunkt auch für Griechenland-Urlauber. Aber was gibt es sonst noch in Athen?
Ach, da gibt es natürlich die diversen Museen, archäologisches natürlich, aber auch Kunstausstellungen gibt es. Ein weiteres beeindruckendes Gebäude, das auch für sich allein schon widerspricht, ist das der Nearchos-Stiftung. Das ist privat finanziert worden aus den Geldern des legendären Reeders. Teilweise hat er natürlich auch keine Steuern bezahlt. Deswegen ist es vielleicht gut, dass er da was zurückgeben konnte, beziehungsweise seine Erben. Entworfen ist das Projekt von Renzo Piano, den wir kennen als Architekten, der unter anderem das Centre Pompidou in Paris mitgestaltet hat. Manche nennen auch das Gebäude dieser Nearchos-Stiftung aufgrund seiner Ausmaße und seiner Lage auf einem Hügel die neue Akropolis. Ist ein Kulturzentrum im Süden der Stadt, inklusive einer sehr beeindruckenden Oper, die da integriert ist, der Nationalbibliothek und einem riesengroßen Park mit Rosmarin und Lavendelbüschen. Das ist so ein bisschen wie eine Mischung, ja, aus einer modernen Gartenanlage und ja, einem antiken Olivenhain, angereichert mit Kinderspielplätzen, mit Sportstätten. Also ein Ort der Kultur, aber eben schon einfach beeindruckend durch die Art der Architektur. Aber wer davon dann genug hat und sagt, ja, jetzt will ich aber dann doch mal ins Meer, wenn ich schon mal in Griechenland bin, der kann sich einfach in die Straßenbahn setzen und fährt an die Riviera, und zwar die Athen Riviera. 70 Kilometer Strände gibt es da zu erkunden, südwestlich, südöstlich der Stadt. Natürlich nicht alle mit der Straßenbahn erreichbar. Und fantastisch essen lässt sich natürlich in Griechenland inzwischen auch. Die Zeiten sind ja auf jeden Fall längst vorbei, in denen man bei griechischem Essen an die Berge von Fleisch, an Poseidon-Teller und Demeter-Teller und was es da alles, Zeus-Teller gab, die im Grunde nur dann garniert mit Pommes frites waren, denken muss. Da hat Griechenland doch sehr aufgeholt und die Küche muss sich wirklich vor der internationalen Spitzenküche anderer europäischen Ländern nicht verstecken. Und wer sich dann nochmal ein Jahr Zeit lässt mit seinem Besuch, der kann den Vorort Elefsina aufsuchen, ungefähr 30 Kilometer entfernt. Der ist gemeinsam mit dem rumänischen Temeschwar und dem serbischen Novi Sad 2021 Kulturhauptstadt Europas. Und die drei Städte haben ja was gemeinsam. Das sind Städte, die man eigentlich mit Industrie verbindet, mit ja, einer Industrie, die schon abgefragt worden ist. In Elefsina gibt es eine ganze Menge abgefragter Schiffe, die da einfach im Meer liegen und man weiß jetzt gar nicht, was da alles freigesetzt wird. Aber man hat sich entschieden, in diesem Ort ja die Kultur zu ihrem Recht kommen zu lassen. In der Antike gab es da schon mal eine sehr wichtige Kultstätte. Die eleusischen Mysterien werden vielleicht dem einen oder anderen, der sich in der Antike auskennt, ein Begriff sein. Die wichtige Kultstätte, die der Göttin Demeter geweiht war. Heute, wie gesagt, ist es eine etwas heruntergekommene Industriestadt, wird aber jetzt umgebaut zu einer Stätte der Kultur für Theater- und Musikaufführungen. Da kann man ja die Industrieruinen ganz gut gebrauchen dafür. Wir formen den Übergang, heißt das Motto, um in dieser Region neue Impulse zu setzen. Und man kann, und das bringt uns jetzt wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück, in Elefsina auch ein Viertel besuchen, in dem die Flüchtlinge der 20er Jahre in ganz kleinen Häusern untergebracht worden sind. Ein einziges großes Viertel ist das. Und man kann das besuchen, da werden auch Kunstausstellungen gemacht, damit man unsere heutigen Zeit weiß, was damals passiert ist und wie es sich zugetragen hat und wie dann die Menschen dort integriert wurden.
Frau Betz, ich hänge noch an der Stelle, wo Sie erzählt haben, man kann mit der Straßenbahn an den Strand fahren. Wie ist denn da an diesen Stränden die Wasserqualität?
Die ist, soweit ich das beurteilen kann, natürlich recht gut. Man kann auch hervorragenden Fisch dort essen und man sieht auch, wenn man dann an diesen schönen Fischtavernen sitzt, die direkt am Wasser sind und wo man dann auch lustigerweise eine Menge Menschen beobachten kann, die auf Paddelbooten Yoga machen. Das muss schon die höhere Kunst sein. Und man beobachtet dann diese Menschen, guckt sich dann auch die Fische, die da sehr zahlreich im Wasser schwimmen, an und denkt, ja, davon werde ich jetzt den einen oder anderen möglicherweise die nächsten Tage essen. Also das ist schon eine hohe Lebensqualität, die Athener natürlich zu schätzen wissen, die aber natürlich auch die Besucher schätzen und kennenlernen.
Wir wollen im Sonntagsspaziergang natürlich auch immer das, was wir berichtet bekommen, garnieren mit den passenden Klängen. Was haben Sie uns als Musik noch mitgebracht?
Ja, noch ein Lied von Giorgos Dalaras, natürlich nicht von ihm selber, sondern von Markus Vambakaris, dem ungekrönten König des Rembetiko. Und da geht es auch um die Rembetiko-Spieler selber, die Rembetes.
Thank you. συγεννήθηκα. Όπως μου έχω γνωρίσει
Brigitte Baetz, die Sie uns berichtet und erzählt haben aus und über Athen. Wie war Ihr Gefühl? Sie haben Deutsch gesprochen. Kommt man in Kontakt mit den Einheimischen?
Ja, mit ganz vielen natürlich. Die Griechen sind ein unglaublich freundliches Volk. Und obwohl es ja aufgrund der Wirtschaftskrise oder während der Wirtschaftskrise viele Missverständnisse gab, auch viel Hass, sowohl von der deutschen Presse gegenüber den Griechen, muss man ja leider sagen. Aber auch die Griechen waren von den deutschen Sparkommissaren natürlich nicht besonders begeistert, die ihnen so ihr Gefühl ökonomisch keine Luft mehr zum Atmen gelassen haben durch die Vorgaben von Wolfgang Schäuble etc. Merkt man aber keine Missgunst oder keine Missverständnisse und man wird wirklich sehr, sehr freundlich aufgenommen. Also ich denke, da muss man sich keine Sorgen machen, wenn man nach Griechenland fährt. Und ich denke, wenn man auch den Menschen freundlich begegnet, kann man vielleicht auch das eine oder andere Vorurteil oder das Missverständnis oder was immer es da gegeben hat, auch ausräumen. Insofern gerne auch als Deutsche oder gerade als Deutsche nach Athen, nach Griechenland fahren.
Und wie funktioniert das sprachlich? Sollte man die griechische Sprache beherrschen?
Ich fürchte, die wenigsten werden das können und man kann die Schrift natürlich auch schlecht lesen, aber das meiste ist in lateinischen Buchstaben auch ausgeschrieben und Englisch versteht auf jeden Fall auch jeder und die Jungen auf jeden Fall.
Jetzt muss ich mal meine Kollegen in der Technik fragen, haben wir unser Gedicht da drin, das wir von Erich Kästner spielen könnten, Fahrt in die Welt? Es würde nämlich passen, denn wir fahren gleich in die Welt mit dem Schiff und zwar nach Naxos und kein geringerer als Erich Kästner hat sich in Gedichtform über ähnliches Gedanken gemacht.
Erich Kästner, Fahrt in die Welt. Seltsam ist's, mit einem Schiff zu fahren, das sich abschiedsschwer vom Ufer trennt. Jenes Land, in dem wir glücklich waren, wird ein Strich am Firmament. Lange stehen wir an Bord und winken, bis die Heimat wie ein Traum vergeht. Muss das Alte immer erst versinken, ehe Neues aufersteht? Doch dann schauen wir nicht mehr zurück. Unbekannte Ufer werden kommen und vielleicht ein unbekanntes Glück, und das Herz ist fast beklommen. Und wir freuen uns am Wunderbaren, und wir reisen gern durch neue Meere. Herrlich ist es, in die Welt zu fahren, wenn nur nicht das Heimweh wäre.
Brigitte Baetz ist zurückgekommen. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben. Gleich geht's mit der Fähre, mit dem Schiff nach Naxos. Wir hören noch ein paar Sekunden Musik. Hier heißt es im Text, der Scirocco und der Garbis, die heißen Südwinde, warten darauf, dass der Abend kommt. Aber die Wolke hoch über dem Gipfel wird den Nordwind zurückbringen.
Πάει και έρχεται η άνος σαν τους κύκλους της ζωής κι αφού κράζομαι στις πέτρες στη σοφία της σιωπής.
Sonntagsspaziergang.
Brigitte Baetz, meine Kollegin, hat den Platz geräumt für Christiana Coletti, die ich ebenso herzlich begrüße. Mit ihr wird es jetzt gleich nach Naxos gehen. Aber wir sind gedanklich ja natürlich noch ein bisschen in Athen, meine Damen und Herren. Sie kennen das. Es ist ein Klassiker, der Dame mit der auffallenden Brille, Nana Mouskouri, weiße Rosen aus Athen. Jetzt muss es einfach mal gespielt werden und damit verlassen wir dann Athen. Aber es wird danach auch das Original dieses Titels geben. Sie werden überrascht sein, in welcher Weise sich das unterscheidet. Hier ist der Sonntagsspaziergang mit Andreas Stopp. Ein Klassiker natürlich, Weiße Rosen aus Athen. Wenn man jetzt mal sucht, was war eigentlich das Original, dann stößt man auf Sanspheriksis Trisphores. Alle griechischen Muttersprachlerinnen und Muttersprachler mögen mir verzeihen. Das ist das Original, das werden wir jetzt hören. Und im Text heißt es, was verlangst du vom Sand, wenn ihn der Regen wäscht? Ein wenig Liebe für den Körper, ein wenig Zärtlichkeit in der Seele. Wenn du dreimal pfeifst, dann werde ich dich in der Dunkelheit berühren. Du wirst mich in den Feuern sehen, wenn du dreimal pfeifst.
Thank you.
So, wann immer Sie Weiße Rosen aus Athen hören, Sie können jetzt mit Recht behaupten, ich kenne das Original. Im Sonntagsspaziergang haben Sie es gerade gehört, in dieser wahrhaft historischen Aufnahme. Christiana Coletti, guten Tag.
Guten Tag.
Wie kann das sein, dass Sie und unsere Hörerinnen und Hörer werden das wissen, als Italienerin Interesse an Naxos, an dieser griechischen Insel haben?
Ja, erstmal muss man sagen, Italien und Griechenland haben viel gemeinsam. Nicht nur was Krise anbelangt, sondern auch was Schönheit und Strände und Süden anbelangt und auch zum Teil auch die Sprache in bestimmten Teilen Italiens.
Sie sind ja schon seit 7 Jahren, glaube ich, fahren Sie dorthin auf diese, man darf es nochmal sagen, Naxos, nicht riesengroß, aber immerhin 32 mal 23 Kilometer, ist die größte Insel der Kykladen-Inselgruppe im Ägäischen Meer. Viele kennen wahrscheinlich Paros, Mykonos, Santorin, die gehören alle dazu, zu diesen 30 Inseln, 24 sind bewohnt. Jetzt geht es um Naxos. Zum 7. Mal, was lässt Sie nicht los?
Also erstmal muss ich sagen, das Allerschönste ist die Anreise dahin. Okay, 3,5 Stunden mit dem Flugzeug nach Athen und man wird schon in eine andere Welt katapultiert. Aber dann im Piräushafen nimmt man ein Schiff und die Schifffahrt nach Naxos dauert 5,5 Stunden. Und wäre diese wunderschöne Schiffreise am Peloponnes entlang, fahre ich in die Weite und in das ist für mich diese Verwandlung, die ich erlebe durch das blaue Wasser, das Licht, die Sonne. Ich habe das Gefühl, die Last des Alltags hinter mir zu lassen. Ich fühle mich befreit und das ist ein Gefühl, das ich nie missen möchte. Und das ist der erste Grund, warum ich immer wieder nach Naxos fahre, wegen dieser wunderschönen Anreise sozusagen. Mm. Und auch wenn ich weiß, wo Naxos liegt und ich weiß ganz genau, wo geografisch das zu orten, wenn ich diese Reise mache, diese Schifffahrt mache, habe ich das Gefühl, über alle Grenzen hinaus hinwegzugehen. Mm. Und dieses Gefühl der Freiheit ist etwas, das in mir bleibt, wie ein Leitmotiv während meines ganzen Aufenthalts auf Naxos. Und das spüre ich immer wieder.
Da können wir natürlich gut verstehen, warum es sie immer wieder dorthin zieht. Und auch in dieser Form der Anreise, also dieses gemächliche, langsame, aber doch vorankommen mit dem Schiff. Und wenn man am Heck steht und die Narbe, dieses aufgewühlte Wasser, schließt sich nur ganz langsam und man blickt in die Ferne und entfernt sich vom Festland. Sie haben uns auch Musik mitgebracht. Wir wollen das erste Beispiel hören. Hier geht es um eine traditionelle Melodie mit einer typischen Besetzung.
Ja, eine typische Inselbesetzung, Geige und Gitarre und Gesang natürlich. Und der Titel des Liedes ist Ghianta. Soviel ich weiß, bedeutet warum. Und das ist der Liebeslied, natürlich eine enttäuschte Liebe.
Deswegen, und ich darf auf den Textzettel hier gucken, da heißt es, warum willst du nicht meine Liebe für immer? Stern meines Lebens, dein Herz ist eine Burg. Ich schwinde dahin für deine Liebe. Ich liebe dich und was wird aus mir werden?
Σ' αγαπώ, ω, γιατί θα γίνω, τι θα γίνω. Γράφω το όνομα σου, γράφω με ένα βότσαλο στο βράχο, με ένα βότσαλο στο βράχο. Γράφω το όνομα σου, γράφω. Για τον έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ. Ω, γιατί θα γίνω, τι θα γίνω. Η καρδιά σου είναι κάστρο, άστρο τη ζωή μου άστρο.
έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ. Ω, γιατί θα γίνω, τι θα γίνω.
Die Insel Naxos ist unser Gesprächsthema. Christiana Coletti, meine Kollegin im Studio. Ja, mehr schöne Strände, Weite der Landschaft findet man auch woanders. Was ist das Besondere an den naxotischen, stimmt das überhaupt, naxotischen Verhältnissen?
Also das Besondere dabei, und deswegen, wenn ich ja da am Strand bin und stundenlang laufe, meine Spaziergänge mache, das Besondere ist, dass die Gefühle und die Eindrücke, die ich habe, verbunden sind mit dem Ganzen, was diese Insel ausmacht. Mit den Bergen, mit den Dörfern, die ich besucht habe und mit den Menschen, die ich kennenlernen konnte. Und auch mit Geschichten, die mit der Geschichte zu tun haben, aber mit Privatgeschichten und auch mit Mythen. Und ich finde es so schön, wie Mythen auch sozusagen dieses Gefühl der Freiheit sozusagen vermitteln, weil zum Beispiel der Mythos von Ariadne hat kein spezifisches Ende. Es gibt viele Versionen davon. Und das daran zu denken, lässt mich auch frei fühlen. Ich kann jedes Mal eine andere Version finden, wie es in die Geschichte
endet. Den Ariadne-Faden immer wieder an einem anderen Ende aufnehmen. Ariadne auf Naxos, ja. Da werden Assoziationen geweckt. Es ist, und Sie haben uns da was mitgebracht, eine Besonderheit auf der Insel zu finden, die hart ist und weiß.
Ja, genau. Wenn man in die Berge fährt, bleibt man irgendwann mal stehen und muss mit offenem Mund ein Schauspiel betrachten. So ein Riesenberg, das so auf ist und geschnitten ist wie eine riesige Torte und weiß in der Sonne schimmert. Das ist ein Marmorabbau. Und Marmorabbau war schon seit der Antike bekannt auf Naxos. Und mit dem Marmor aus Naxos wurden wunderschöne Architekturen schon in der Antike und Skulpturen realisiert. Und bis heute wird das benutzt, um sozusagen Kunst und Architektur zu realisieren. Natürlich, das Schauspiel ist fantastisch, eben weil man sieht dieses Berg so geöffnet und die Landschaft ringsherum ist still. Man hört nur irgendwelche Glöckchen von Zieglein, die irgendwo spazieren gehen oder der Wind. Oder es ist relativ still. Aber gleichzeitig muss ich sagen, manchmal denke ich, oh, das ist aber auch ein bisschen grausam. Man weiß, Berge, die so abgeschnitten werden, wachsen nicht nach. Und deswegen, man weiß. Mm-hmm. Aber wenn man denkt, also die Zerstörung auf der Waage tut, zusammen mit der Schönheit, die daraus entsteht, für mich gewinnt die Schönheit, das Gefühl der Schönheit ist für mich
größer. Und was würde uns fehlen in unseren Kulturen, wenn wir nicht diese herrlichen Skulpturen hätten, die aus der griechischen, in der griechischen Antike genau aus diesem Marmor hergestellt worden sind.
Genau.
Und das ist nur die eine Seite. Ja, es gibt noch eine andere und es könnte keinen größeren Kontrast geben. Weiß, das war gerade der Marmor, und schwarz haben Sie in der Hand.
Ja, schwarz und schwer auch. Das ist Schmiergel. Naxos ist bekannt auch wegen des Schmiergels. In Naxos gibt es die wichtigsten Schmiergelvorkommen Europas. Und schon seit der Antike war auch das bekannt, nämlich das war praktisch das Werkzeug, mit dem der Marmor bearbeitet wurde. Gleich praktisch nebeneinander, würde ich sagen. Das ist ein hartes Mineral, das vor allem aus Korund besteht. Und das ist so hart fast wie Diamant. Und deswegen wurde lange Zeit benutzt, um Schleifmittel und Schleifmaschinen herzustellen. Und bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Schmiergel, hatte so eine wichtige Bedeutung im internationalen
Handel.
Wertvoll
Handels. Sogar.
Wertvoll. Und alle fuhren nach Naxos, um Schmiergel zu kaufen.
Heute reicht der Gang in den Baumarkt.
Ja, weil eben, dann wurde künstlich hergestellt und deswegen hatte die wirtschaftliche Bedeutung sozusagen verloren. Aber damals, sogar in Deutschland, in Frankfurt, ein Unternehmer, Julius Pfungst, hat 1871 eine Fabrik hergestellt, die nicht zufällig Naxos hieß, weil er den Rohstein aus Naxos importierte, um dort Schleifmaschinen und Schleifmittel zu produzieren. Mhm. Heute finden dort sozusagen kulturelle Veranstaltungen statt und das Theater Willy Pramel hat seine Spielstätte. Aber der Name ist geblieben, Naxos-Halle. Finde ich wunderbar.
Und es war mit Sicherheit keine leichte Tätigkeit, diesen Schmirgel abzubauen. Ehe Sie uns da vielleicht noch was berichten, Musik, Maria.
Ja.
Ein Lied, das sich an wen richtet?
Maria richtet sich an die Mutter Gottes und das ist ein Lied aus Apulien, aus dem Salento. Und das ist ein Lied in einer Sprache, die Griko genannt wird. So eine italienische, griechische Sprache, die sehr alt ist und aufgrund griechischer Kolonien in Süditalien entstanden ist. Ja, und Maria Mazzotta singt das, sie heißt auch Maria. Und das Lied sagt, wenn du dreimal Maria sagst, sogar das schlechteste Wetter wird mild.
Eine wunderbare Musik von Maria Mazzotta gesungen. Wir waren beim Schmirgel, Christiana Coletti. Der Abbau ist sehr schwierig. Die haben eine Seilbahn dort.
Ja, genau. Also 1927 oder Ende der 20er Jahre wurde ein verrücktes Projekt realisiert. Sehr kostspielig. Und das ist eine Seilbahn, 9 Kilometer lange Seilbahn, die Loren mit dem schweren Metall von Tal zu Tal über unwegsames Gelände mit hohen Unterschieden bis 700 Meter zum Hafen von Muzuna, also ein kleiner Hafen, transportiert haben. Man kann sich das vorstellen, also diese schwere Loren mit dem schwarzen Stein sozusagen. Und ich finde, jetzt heutzutage, das war bis mit Ende der 70er Jahre in Betrieb, jetzt ist nicht mehr in Betrieb und wenn man das betrachtet, spürt man das Leben und die Anstrengung und alles, was damit verbunden war, weil die Inselbewohner dort natürlich gearbeitet haben, vor allem aus Dörfern wie Koronos. Aber es gibt auch lustige Geschichten, die damit verknüpft sind. Und deswegen möchte ich unbedingt eine Anekdote erzählen. Es gab einen Abschnitt der Seilbahn, wo die Loren sehr tief über die Erde schwebten. Oft haben sie Kinder dort gespielt und haben sich amüsiert. Sie klammerten sich an eine Lore fest, ließen sich für ein paar Meter mittragen und dann sprangen sie wieder los. Aber einmal an dieser Stelle ist Folgendes passiert. Einer der älteren Herren, Männer des Dorfes, so ein ehrwürdiger Mann, kam reitend auf seinem Esel, und genau in dem Augenblick ist eine Lore vorbeigefahren an diese tiefe Stelle, hackte sich an seine Pluderhose fest, trug ihn vom Esel fort, brachte ihn in eine schwindelerregende Schreckensfahrt über Höhen und Tälern bis zur nächsten Station, wo er endlich, Gott sei Dank, gesund befreit werden konnte.
Man kann sich das lebhaft vorstellen, welches Bild das abgegeben haben muss. Sie haben dort neben vielen anderen Menschen eine Deutsche getroffen, die Biologin ist. Von der haben Sie vieles erfahren über die Geschichte und andere Geschichten. Wir hören mal kurz zu, was sie in ihr Mikrofon, in das Mikrofon von Christiana Coletti gesprochen hat.
Ich bin Biologin, habe Biologie studiert und mich hat natürlich die Natur der Insel fasziniert. Das war auch eigentlich der Grund, weswegen wir ursprünglich hierher gekommen sind. Wir haben nämlich die Brutvögel der Insel kartiert. Ja, das Buch, was ich geschrieben habe, ist eigentlich die Lebensgeschichte meines Schwiegervaters. Von der Zeit, als er kleiner Junge war und hier auf Naxos für seine Eltern die Ziegen und Schafe gehütet hat. Und die Zeit, als er Soldat war, er hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und man kann an seinem Leben gut so die jüngere Geschichte sozusagen Griechenlands nachvollziehen mit den diversen Problemen, die das Land gehabt hat und insbesondere auch eben die Veränderungen, die sich auf der Insel vollzogen haben und wie das Leben einfach damals war. Und das wollte ich da festhalten.
Das Dorf, wo Sie diese Dame getroffen haben, heißt Koronos. Wie sieht es dort aus?
Ja, also Koronos ist ein schönes Dorf. Es erstreckt sich an einem Hang des gleichnamigen Berges Koronos. Und man sieht die unzählige kleine weiße Häuser und die engen steilen Gassen. Alles hängt zusammen und auch das Leben des Menschen, des Einzelnen, hängt mit dem Leben der anderen zusammen. Das spürt man ganz genau. Dort habe ich einen 90-jährigen Mann getroffen, Vasilis Sideris, mit dem ich gesprochen habe, weil er mir, da ich die Italienerin bin, eine besondere Geschichte erzählen wollte. Mm. Und wir saßen auf der Terrasse vor seinem Haus und man sah das ganze Dorf vor, hatte man das ganze Dorf vor Augen und deswegen war es einfach schön und ich konnte diesen alten Mann in Ruhe zuhören.
Und wir hören mal kurz, wie er sich anhört.
Εδώ πεθάνανε 400 άτομα στο χωριό από πείνα. Κάτι συγγενείς μου εκεί, μια οικογένεια με 4 παιδιά.
Vasilis hat mir erzählt, dass während des Zweiten Weltkrieges etwa 400 Menschen dort verhungerten und starben. Und er erinnert sich an eine bestimmte Familie mit 4 Kindern. Davon überlebte nur der Vater. Vasilis war damals 12 Jahre alt und ging zum Hauptort der Insel, damals war das Halki, um für ein Stück Brot zu arbeiten. Das war alles während der Besetzung Naxos durch die Italiener. Er erinnert sich, wie die Italiener ihm einige Worte auf Italienisch beigebracht haben. Vor allem erinnert er sich an bestimmte Sätze und lacht verschmitzt dabei, wenn er sie mir vorsagt. Und seit über 70 Jahren erinnert sich an diese Sätze, an diese Worte, auch wenn er schon alt ist. Und er sagt mir zum Beispiel auf Italienisch, das werden wir dann gleich hören: Du Kleiner, sag dem Mädchen, dass ich mich in sie verliebt habe und sie für immer lieben werden. So typisch meine Landsleute.
Das müssen wir uns unbedingt anhören, das ist eine halbe Minute. Aber da wir ja jetzt von Christiana Coletti wissen, was der Inhalt ist, werden sie es unschwer und wir alle verstehen.
Kelly, oh, Piccolo. Parla signorina, io amore, dove domani festa, io portarò mamma, parlarò amore, amore sempre. Και έτσι λοιπόν μάθαινα, έγινε πάλι, μου λέγε πες του, μπέλο signoro, και io amore, ωραίος νέος και εγώ τον αγαπώ.
Das sind wahrscheinlich, Frau Collett, die Begegnungen wie mit diesem 90-jährigen Mann, ja, dem der Schalk im Nacken sitzt, wenn er darüber nachdenkt, ja, die man nie vergessen wird.
Ja, absolut. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder zurückfahre.
Das heißt, es ist schon programmiert. Sie werden wieder dort sein.
Unbedingt.
Wie ist es im Winter auf Naxos? Könnte man auch im Dezember sich eine Reise dorthin vorstellen?
Ja, bestimmt. Also im Winter ist es nicht unbedingt sehr kalt. Es kann auch Schnee geben, es kann auch schneien. Aber es ist sehr grün im Winter. Mhm. Aber ich glaube, die schönste Saison ist der Frühling.
Mhm. Im Frühling waren Sie da. Aus dem Frühling haben Sie uns berichtet, Christiana Coletti. Noch ein letztes Lied. Aremu. Oje, und da
Rinchinetta.
Rinchinetta. Wer weiß, kleine Schwalbe.
Ja, das ist auch ein Lied praktisch im Griko, auf Griko, diese italienische, griechische Sprache. Und auch ein schönes Lied.
Wer weiß, kleine Schwalbe, woher du kommst? Das hören wir jetzt. Welche Meere hast du überquert, um mit dem schönen Wetter hier zu sein?
Thank you.
Ja, müssen wir auf jeden Fall Christiana Coletti nochmal einladen. Und dann können wir auch noch Ihre wundervolle Musik, die Sie uns herausgesucht haben, nochmal zur Gänze hören. Danke, dass Sie uns berichtet.
Bitte schön, es war eine Freude.
Evcharisto, wie der Grieche sagt, grazie.
Evcharistopoli.
Wir wollen noch einen, wie soll ich sagen, einen ganz wunderbaren Spaziergang unternehmen, und zwar nach Sils Maria und in Sils Maria, nicht weit von St. Moritz. Dort treffen wir einen der frühesten prominenten Gäste, Friedrich Nietzsche. Am 15. Oktober ist sein 175. Geburtstag. Dort in diesem, wie er sagte, lieblichsten Winkel der Erde, da hat er sich richtig wohlgefühlt. Er hat sich seine Philosophie dort buchstäblich erwandert. Und das ist das Spannende und Interessante, was wir jetzt hören werden von Sophie Walter. Sie hat das alles zusammengetragen, und wir dürfen ein wenig uns auf seine Fußspuren begeben, auf die von Friedrich Nietzsche in Sils Maria. Und ich sage Ihnen jetzt schon, das Ganze ist in zwei Teilen. Wir hören jetzt den ersten Teil. Der nächste kommt dann am nächsten Sonntag. Den Grund dafür, den nenne ich Ihnen dann gleich. Also, wir dürfen uns jetzt folgen. Das Denken quasi physisch sich zu ermöglichen, das funktioniert übers Wandern. Und wir folgen Friedrich Nietzsche in seiner Heimat des Herzens, Sils Maria im Oberengadin.
Im Schweizer Oberengadin entdeckte der Philosoph Friedrich Nietzsche, 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit, seine Ideallandschaft. Hier lag die Geburtsstätte seines Zarathustra. Das stille Bergdorf Sils gilt seither als Ziel für Sinnsucher und als Chiffre für die Inspirationskraft eines Ortes. Noch nie waren sich Berg und Geist, Wanderschaft und Denken so nah. Eisiges Hochgebirge, blendende Seen, die Klarheit der Luft, die magische Landschaft von Sils Maria bezaubert. Sie inspirierte Schriftsteller und Denker, Maler und Filmemacher und zieht bis heute jene an, die auf ihren Spuren unterwegs sind. Marcel Proust beschrieb, wie er am Silzer See Tränen der Rührung vergoss. Und Thomas Mann bekannte an dessen Ufer einen für ihn seltenen Gemütszustand. Ich glaube beinahe, ich bin glücklich hier. Auch Hermann Hesse, Albert Einstein oder Luchino Visconti suchten wie viele andere in dieser reinen, scharfen Lichtwelt Ruhe und Erkenntnis. Begründet hat den Mythos des Ortes sein frühester prominenter Gast, Friedrich Nietzsche. Der Philosoph fand dort zur Höchstform seines Schaffens. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte kann Sils, das eher introvertierte Alpendorf, heute mit dem Titel Kulturhauptstadt des Engadins für sich werben, als Kontrapunkt zum nur 10 Kilometer entfernten mondänen St. Moritz. Mehr als 3/4 der Besucher von Sils sind Kulturreisende. Und viele der Gäste kommen in das Schweizer Hochtal, um, mit Nietzsches Gedanken im Gepäck, eine Landschaft zu erkunden, die der Philosoph einst den lieblichsten Winkel der Erde nannte. Was machte Sils Maria für den Denker und passionierten Wanderer so einzigartig? Dr. Mirella Carbone, die langjährige Leiterin des Nietzsche-Hauses in Sils, sagt dazu:
Es ist in der Tat eine ganz besondere Landschaft, voller Kontraste, denn wir befinden uns auf 1800 Metern. Das ist eine Passlandschaft im Hochgebirge. Das heißt, wir haben 3000er um uns herum, wir haben Gletscher, wir haben also dieses Element der Kälte, des Erräuschen, kann man sagen auch des Bedrohlichen einerseits. Und auf der anderen Seite ist das aber ein ungewöhnlich breites Tal mit einer Seenkette, das hat man nicht so oft auf dieser Höhe. Also wir haben auch dieses liebliche, dieses idyllische Element noch dazu, und das ist eben der Kontrast, der auch Nietzsche so fasziniert hat. Er nannte diese Landschaft eine heroische Idylle, weil das eben die beiden Elemente, das Kalte, das Bedrohliche und das Liebliche, zusammenführt.
Der rechte Ort. Friedrich Nietzsche besaß eine außergewöhnliche Sensibilität für Orte. Solche, die ihn belebten oder niederdrückten, seine Schaffenskraft steigerten oder minderten. Der falsche Ort, davon war Nietzsche zutiefst überzeugt, genüge vollständig, um ein Talent verkümmern zu lassen und aus einem Genie etwas Mittelmäßiges zu machen. Städten seiner bürgerlichen Existenz wie Naumburg, Leipzig oder Basel, in denen er freilich nicht unproduktiv gewesen ist, verwarf er entsprechend dieser These rückblickend als Unglücksorte, mehr noch als Orte, die ihm nachgerade verboten waren. Denn nichts fürchtete er so sehr wie Umstände, die seiner Kreativität schaden könnten.
Es steht niemandem frei, überall zu leben. Und wer große Aufgaben zu lösen hat, die seine ganze Kraft herausfordern, hat hier sogar eine sehr enge Wahl. Der klimatische Einfluss auf den Stoffwechsel, seine Hemmung, seine Beschleunigung geht so weit, dass ein Fehlgriff in Ort und Klima jemanden nicht nur seiner Aufgabe entfremden, sondern ihm dieselbe überhaupt vorenthalten kann. Er bekommt sie nie zu Gesicht.
Als ein zu großem Berufener sah sich Nietzsche deshalb geradezu verpflichtet, sich selbst dorthin zu bringen, wo sein Denken zur vollen Entfaltung, seine Philosophie zum Durchbruch gelangen konnte. Das Genie ist bedingt durch trockene Luft, durch reinen Himmel, definierte er. Beides verhießen ihm Ziele des Südens, Italien oder Südfrankreich. Hier verbrachte er in der letzten Dekade seines Denkerlebens wegen des milden Mittelmeerklimas die Wintermonate. Während des Sommers aber fand er Zuflucht in der hochalpinen Landschaft des Oberengadins in Sils Maria, das seither untrennbar mit dem Namen Nietzsche verbunden ist. In dieser Stille und Einsamkeit, auf 1800 Metern Höhe, erlebte Nietzsche zwischen 1881 und 1888 seine produktivsten Zeiten. In großer Natur gab er sich seinen Gedanken hin, oft wie im Rausch. Wichtige Werke wurden hier konzipiert und niedergeschrieben. Aus einer Eingebung am See von Silva Plana entstand seine berühmteste Schrift. Also sprach Zarathustra, die mit ihrer überbordenden Naturmetaphorik gar nicht vorstellbar wäre, ohne die Nietzsches Gedanken orchestrierende Bergwelt um Sils Maria. Geografische Eindrücke finden sich darin in philosophische Aussagen übertragen. Sils Maria, das war für Nietzsche Denkort, Inspirationsquelle, Weltmittelpunkt, an dem seine Philosophie zu sich selber kam. Geradezu explosionsartig entlud sich hier, was er schon lange in sich trug. Hier wurde der Denker zum Ekstatiker. Überwältigt von geistigen Hochgefühlen in geografischer Höhe, schrieb er am 14. August 1881:
An meinem Horizonte sind Gedanken aufgestiegen, dergleichen ich noch nicht gesehen habe. Die Intensitäten meines Gefühls machen mich schaudern und lachen. Schon ein paar Mal konnte ich das Zimmer nicht verlassen, aus dem lächerlichen Grunde, dass meine Augen entzündet waren. Wodurch? Ich hatte jedes Mal den Tag vorher auf meinen Wanderungen zu viel geweint. Und zwar nicht sentimentale Tränen, sondern Tränen des Jauchzens. Erfüllt von einem neuen Blick, den ich vor allen Menschen voraus habe.
Wanderschaft und Denken. Ein schlichtes Engadiner Haus, geranienberankte Fenster in dicken Steinmauern, grüne Fensterläden, schwarzes Schieferdach, trägt heute Nietzsches Namen. Es beherbergt ein Museum und zeigt Exponate zum Leben und Werk des Philosophen, der hier 7 Jahre lang sein Sommerdomizil fand. Wo Nietzsche schlief und schrieb, lässt sich im ersten Stock besichtigen. Eine knarrende Holztreppe führt hinauf in eine kärgliche Kammer, die alles war, was dieses Haus eines Lebensmittelhändlers seinem berühmten Gast für 1 Franken pro Nacht zu bieten hatte. Darin nicht mehr als ein Bett, ein kleiner Arbeitstisch,
Ein Stuhl, ein Waschtisch.
Die Besucher, die heute ins Haus kommen, also diejenigen, die nicht informiert sind über seine Biografie, meinen am Anfang selbstverständlich, er hätte das ganze Haus besessen und das oben wäre nur sein Schlafzimmer und er hätte noch ein Studienzimmer und so weiter. Und sind eigentlich schon schockiert, wenn sie dann erfahren, dass er wirklich so bescheiden gelebt hat.
Der Ausblick auf einen direkt hinter dem Haus steil aufragenden Berghang lässt den Raum in seiner ganzen Dürftigkeit noch enger, noch beklemmender erscheinen, ganz im Kontrast zur Weite der umgebenden Natur, in die es den Denker täglich hinaustrieb. Als Nietzsche Anfang Juli 1881 erstmals nach Sils Maria gekommen war, war dies nicht nur freiwillig geschehen. Unerträgliche Migräneanfälle und extreme Wetterfühligkeit hatten ihn bereits 2 Jahre zuvor mit gerade einmal 35 Jahren gezwungen, seine Professur an der Universität Basel aufzugeben und mit ihr seine gesamte bürgerlich sesshafte Existenz. Ruhelos war er seither umhergezogen, auf Irrfahrten zwischen Deutschland und Italien, um für sich nach einem Klima zu suchen, in dem er es zu leben aushielt, nach einem Ort, der ihm nicht nur den Schmerz linderte, sondern ihm das Denken gleichsam atmosphärisch ermöglichen sollte. Er fand ihn in der klaren, milden Höhenwelt von Sils Maria. Die Magie dieser Landschaft zu erklären, ist nicht leicht, wiewohl Nietzsche meinte, deren Wirkung auf sich sogar messen zu können. Wie ein Seismograph registrierte der orts- und klimasensible auch feinste, geografische und meteorologische Einflüsse auf sein Befinden. Akribisch führte er Buch über die Wetterverhältnisse der Örtlichkeiten, an denen er sich aufhielt, und legte detaillierte Klimatabellen an. Er notierte:
Gestern rechnete ich aus, dass die entscheidenden Höhepunkte meines Denkens mit dem Maximum der magnetischen Sonneneinwirkung zusammenfallen.
Weite Horizonte, eine erhabene Bergsilhouette, die Farben des Lichts konnten ihn euphorisieren. Schwankungen der Temperatur oder des Luftdrucks, Bewölkung oder Gewitter mit ihren elektrischen Entladungen, ihn hingegen unter qualvollen Schmerzattacken tagelang niederwerfen und seine Schaffenskraft lahmlegen.
Im Engadin ist mir bei weitem am wohlsten auf Erden. Alle 50 Bedingungen meines armen Daseins scheinen hier erfüllt zu sein,
bekannte Nietzsche schließlich wie erlöst. Auch die Wege, Wälder, Seen und Wiesen seien wie für ihn gemacht, ließ er verlauten. Äußere und innere Natur entsprachen einander. Zwar blieben die Anfälle auch hier nicht aus, doch verliefen sie milder und menschlicher. Die Heilmittel, die sich Nietzsche fortan gegen Kränklichkeit und Kopfschmerzen verordnete, lauteten: ungeheure Märsche, einfachste Lebensweise, ununterbrochener Aufenthalt im Freien. Auch seine Gedanken konnten dabei frei fließen.
Nietzsche war auch ein Denker, der draußen gedacht hat, in der Natur, in Kontakt mit der Natur, auch in Kontakt mit seinem eigenen Körper, denn er war unterwegs. Und eben seine Gedanken entstehen in der Bewegung. Da reiht er sich in eine lange Tradition von wandernden Denkern. Denken wir an die Peripatetiker zum Beispiel, an Montaigne zum Beispiel. Während er geht, das beschreibt er sehr schön, wie er dann zu sich kommt, ist wie eine Art Meditation, sein Kopf immer klarer wird, immer freier wird. Und dann kam mir, schreibt er immer wieder, kam mir dieser Gedanke entgegen. Es ist wirklich eine Begegnung in der Natur.
Von seinem Quartier brach der gelehrte Sommergast oft schon morgens vor 6 Uhr zu ausgedehnten Exkursionen auf. Ins Fextal mit seinen gletscherbedeckten Bergzügen, entlang der bewaldeten Seeufer oder zu der im Selzer See gelegenen Halbinsel Chasté, seinem Lieblingsplatz. Wandernd sann er den höchsten und tiefsten Dingen nach. Das unterwegs Erdachte kritzelte er kaum leserlich auf lose Zettel oder in Notizhefte, die er stets bei sich trug, um Flüchtiges festzuhalten. Nicht mehr zwischen Büchern also suchte der frühpensionierte Professor nun Raum für große Ideen, sondern unter einem offenen Himmel in freier Natur. Er wollte gehend, springend, steigend, tanzend, am liebsten auf einsamen Bergen philosophieren. Sein Credo?
So wenig als möglich sitzen, keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern.
Von jeder starken Erkenntnis fordernd, dass sie selbst erlebt und mit eigenem Blute niedergeschrieben sei, hat sich Nietzsche seine Philosophie im Schweizer Oberengadin buchstäblich erwandert. Unter dem Eindruck eigener Bergerfahrung verfasste er den Zarathustra, sein eigentliches Höhenluftbuch, dessen Protagonist von sich sagt:
Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger. Ich liebe die Ebenen nicht. Und es scheint, ich kann nicht lange stillsitzen. Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme, ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen.
Nur die im Rhythmus der eigenen Schritte ergangenen Gedanken waren für Nietzsche letztlich von Wert. Gedanken nennt sie Mirella Carbone. Sie verdanken sich dem Gehen. Daraus gewinnen sie ihre Offenheit, den Wechsel der Perspektiven, die sinnliche Ausdruckskraft. Die Nähe von Nietzsches Philosophie zu Leben und Leiblichkeit, jenseits starrer Systeme, ist es auch, die diese bei aller Radikalität bis heute so zugänglich macht. Nietzsche habe den nächsten Dingen, also dem, was unsere alltägliche Erfahrung ausmacht, Klima, räumliche Umgebung, Ernährung, Tagesrhythmen, Bewegung, ihre philosophische Würde zurückgegeben, so Mirella Carbone.
Das Faszinierende könnte gerade diese Offenheit sein, dieses Unsystematische bei ihm. Er hat eben unter anderem gesagt, seiner Meinung nach sei der Wille zum System die Wille zur Abkürzung. Eben wenn man versucht, das ewig Werdende und das Widersprüchliche, was Leben ist, in ein System hineinzuzwängen, dann tötet man das Lebendige. Und gerade dieses Experimentelle, dieses Versuch, nicht zu letzten Positionen zu kommen, sondern immer wieder die Themen neu auszuleuchten, aus neuen Blickwinkeln anzuschauen, aus neuen Perspektiven, das ist eben das Dekonstruktivistische, was Nietzsche auch heute noch so modern macht.
Körper, Aufenthaltsort und physische Bewegung bedingten Nietzsches geistige Produktivität. Das Wandern im Oberengadin war im Mittel zur Wahrnehmung der Welt, Weg zur Erkenntnis und sein Verfahren der Selbstbefreiung. Seitdem ich gehen gelernt habe, lasse ich mich laufen, lässt er seinen Zarathustra sagen. Im Umherschweifen drückt sich für den Halbnomaden, als der sich Nietzsche sah, zudem das flüchtige Leben selbst in seiner grundsätzlichen Ortlosigkeit aus.
Wer nur einigermaßen zur Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann sich auf Erden nicht anders fühlen, denn als Wanderer. Wenn auch nicht als Reisender nach einem letzten Ziele, denn dieses gibt es nicht. Es muss in ihm selbst etwas Wanderndes sein, das seine Freude an dem Wechsel und der Vergänglichkeit habe.
Sophie Walter, die Autorin unserer Begegnung mit Nietzsche in Sils Maria, gesprochen haben Bettina Römer und Karl-Heinz Herber. Der hat auch die Hörfunkbearbeitung des Textes besorgt und die Produktion begleitet. Dr. Mirella Carbone, die Nietzsche-Expertin. Alle drei werden wir nächsten Sonntag wieder hören, wenn wir uns weiter an die Fersen des Philosophen heften. Der wandernde Denker hat ja gesagt, traue keinem Gedanken, der nicht im Freien geboren ist. Andrea Stopp verabschiedet sich jetzt mit einer Schweizer Sängerin, die einen rätoromanischen Text vertont hat, das Gedicht Selva, Selva, so heißt es, von Benedetto Vigne, und besungen wird der Bergwald.
Selva, Selva, liane se trefelia, Selva, Selva, ragina e ragis, Selva, Selva, erbaccia e mangola, Selva, Selva, ciareja e fleton. io son la guardia da me squad, io son la zappa da me zia, io son la guardia dalla quari, io son regina in cugina, son der giadra da me sfax, io son regina da tre set. E na gin comanda mai, na gin non manda io, e na gin comanda mai, na gin non manda io, na gin. Bella, bella, le stalpes e ratus, bella, bella, filons e scilats, bella, bella, gli maies e salit, bella, bella, Pecasses e Tullans. Io son la signora da me stissis, son il maestro da me ziris, io son la signora da mie slunnes, io son la dama da crudes, son l'eroina da me sres, io son la dama da passion. E na gin comanda mai, na gin non manda io, e na gin comanda mai, na gin non manda io, na gin.